Und weiter geht's, meine Damen und Herren, in der Woche der Indie-Wertschätzung und heute mit einem Spiel, das quasi nahtlos an eine Wertschätzung von Jochen Gebauer aus dieser Woche anknüpft. Der hat Orwell besprochen, ein Spiel, in dem es auch ein wenig um Überwachungsstaat ging, und ich habe mir Beholder angesehen. Und in Beholder spielt man sozusagen den Blockwart in einem Apartmentkomplex und bespitzelt seine Mitbewohner. Und jetzt ist Jochen Gebauer wahrscheinlich total gespannt, wie ähnlich sich diese beiden Spiele sind, oder?
Ich bin tatsächlich sehr gespannt, auch weil ich natürlich mal wieder gemerkt habe, du kannst mich einfach keinen Überwachungsstaatssimulator spielen lassen, ohne selbst auf die Idee zu kommen, nee, ich will auch überwachen. Ich auch.
Ich sag, dreist. Ich habe das Monate vor dir gespielt.
Ja, das behaupten sie jetzt. Jetzt hast du Beweise.
Also zumindest, dass ich es gespielt habe, kann ich beweisen.
Du warst bestimmt auch als Kind immer, an Weihnachten jetzt zum Beispiel, warst du bestimmt, wolltest immer die Geschenke deiner Geschwister haben. So einer warst du.
Also nee, wenn sie was Besseres gekriegt haben?
Ja, genau. Die haben bestimmt immer was Besseres gekriegt.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Genau. Und dann, den Lego Millennium Falcon, den will ich auch. Und meine Schwester, die hat ein Kleid geschenkt bekommen, das will ich auch.
Alter, wenn eines meiner Geschwister einen Lego Millennium Falcon geschenkt gekriegt hätte und ich nicht.
Ja. Ich dachte, du wolltest jetzt schon sagen, das Kleid hat mir auch ausgesprochen gut gestanden.
Ja, das kann man sich ja dann hinterher einfach heimlich anziehen und so, aber nee. Dann wäre die Familie aber kleiner als heute, das kannst du glauben.
Also gut, erzähl mir was von Beholder. Beholder, ganz kurz, um es gleich dieses Mal vorweg zu sagen, kostet ja genau wie Orwell, was ich getestet habe oder gewertschätzt habe, ebenfalls 10 Euro bei Steam. Und weil wir das leider Gottes vergessen haben, in der Orwell-Wertschätzung zu sagen, machen wir es jetzt lieber gleich. Gibt's das überhaupt auf Deutsch?
Also, meine Damen und Herren, selbstverständlich habe ich das ausführlich recherchiert und es ist in deutscher Sprache verfügbar. Ich möchte darauf hinweisen, dass an dieser Stelle aus der Folge nichts herausgeschnitten wurde, insbesondere kein eifriges Googlen eines möglicherweise oder möglicherweise nicht enthaltenen deutschen Tons, Text oder ähnlichem.
Okay, dann erklär mir doch jetzt mal grundlegend, wie das Spiel funktioniert. Wenn ich mir die Screenshots angucke, was ich jetzt zur Vorbereitung auf die Folge heute getan habe, dann sieht es so ein bisschen von der grafischen Anmutung aus wie, ich würde jetzt mal sagen, This War of Mine, so ein bisschen. Also du hast da so den Querschnitt eines Hauses, wie auch bei This War of Mine, und bewegst dort deine Figur in Echtzeit, nehme ich an, entlang und machst was?
Ja, ganz genau. Also tatsächlich ist es eine Mischung aus Papers, Please und This War of Mine, wenn man so sagen wollen würde. Also Papers, Please in der Hinsicht, dass du jetzt als Funktionär eines Überwachungsstaates fungierst. Nicht ganz so beschränkt in deinem Handlungsspielraum wie in Papers, Please, dafür in der Ausführung weniger überzeugend. Also du bist, das habe ich ja schon gesagt, sowas wie ein Blockwart. Also der vorherige Diener des Überwachungsstaates in diesem Apartmentkomplex, der Gebäudemanager, der wird mehr oder minder vor deinen Augen verprügelt und rausgeschleppt und dadurch ist diese Stelle frei und man heißt dich also willkommen, jetzt die Bewohner dieses Apartmentkomplexes für den Staat zu überwachen. Und das heißt, was du machst ist, du legst Dossiers an über diese Bewohner, in denen du dann protokollierst, was sie für Vorlieben haben und sie auch denunzieren kannst, wenn sie etwas Illegales tun. Damit du das mitbekommst, hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst erstmal mit den Leuten sprechen. Wenn die irgendwelche Vorlieben in einer Unterhaltung mit dir erkennen lassen, dann ist dieser Begriff oder beziehungsweise dieses Symbol für dich dann irgendwo hervorgehoben und das kannst du dann anklicken und dann steht dir das zur Verfügung, um es einem Dossier hinzuzufügen. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar relativ ähnlich auch in Orwell enthalten gewesen, oder?
Ich kann es mir jetzt gerade offen gestanden noch nicht ganz, kannst du es ein bisschen näher präzisieren, dass ich mir vorstellen kann, wie das dann aussieht? Also du redest mit jemandem tatsächlich in Text und erzählen dir so eine kleine Geschichte und dann wird da so ein Wort hervorgehoben. Und was kannst du mit dem Wort danach anstellen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Du klickst das Wort an und dadurch, dass du das Wort angeklickt hast, ist jetzt steht dir das als eine Vorliebe, die protokolliert ist für diesen Anwohner zur Verfügung. Und dann kannst du, wenn du hinterher das nächste Mal ein Dossier zusammenstellst, kannst du das dann da reinklicken. Du kannst in die Dossiers nur Dinge einfügen, die du in der Spielmechanik gelernt hast, indem du diese Worte zum Beispiel anklickst. Und dann hast du eben noch ganz viele andere Möglichkeiten. um deine Mitbewohner zu bespitzeln. Und die anderen Möglichkeiten sind das, wo das dann tatsächlich interessanter wird in dem Spiel. Du kannst nämlich zum Beispiel hingehen und durch den Türspion schauen. Also der funktioniert in diesem Falle sozusagen beidseitig. Und dann kannst du vor die Tür dich stellen und beobachten, was in diesem Apartment vor sich geht. Das hat aber den Nachteil, dass erstens dich andere Anwohner dabei überraschen können, die dann sehen, was du tust. Die werden dann in Zukunft misstrauischer sein dir gegenüber. Und der Sichtbereich ist relativ eingeschränkt. Also da ist dann ausgehend von diesem Türspion öffnet sich dann so ein Sichtkegel in das Apartment hinein. Und der ist natürlich auf den ersten paar Metern noch sehr stark verengt. Das heißt, nur wenn die sich im hinteren Bereich des Apartments aufhalten, dann kannst du durch diesen Türspion sehen, was da passiert. Glücklicherweise hast du aber einen Generalschlüssel und dann geht's halt quasi in medias res, denn das ist das, was du in dem Spiel dann zentralerweise tust. Du brichst quasi ein in die Wohnung deiner Mitbewohner und installierst dort Überwachungskameras oder durchwühlst ihre Sachen. Und dadurch findest du dann heraus, was die für Vorlieben haben. Also du entdeckst zum Beispiel, dass die irgendwelche verbotene Literatur irgendwo in einem ihrer Schränke aufbewahren. Oder du entdeckst auch nur, dass derjenige, der da wohnt, Schachspieler ist oder Blue Jeans besitzt. Und ähnlich wie in Papers, Please erlässt das die Regierung dieses Überwachungsstaates regelmäßig neue Edikte. Einige davon halt auch der absurden Variante, indem sie eben zum Beispiel irgendwann Blue Jeans unter Strafe stellen. Und wenn du schon entdeckt hast, dass jemand Blue Jeans in seinem Apartment hat, dann kannst du das entweder in deinen nächsten Report mit aufnehmen und den denunzieren und dadurch Sympathiepunkte bei deiner Regierung sammeln, oder du erpresst deinen Mitbewohner. In dem Fall kriegst du dann Geld.
Okay. Also das, was du vorhin übrigens gesagt hattest, weil das deine ursprüngliche Frage war, klingt tatsächlich mit den Dossiers und mit den Stichworten, die du dir erarbeitest, klingt tatsächlich so ein bisschen wie Orwell, weil was du dort ja letztlich fast ausschließlich tust, ist diese Dossiers oder diese Profile von den Verdächtigen zu füllen. Das scheint mir dann bei Orwell erheblich komplexer und erheblich umfangreicher zu sein, während dann Beholder das eigentliche Augenmerk, wie du es gerade gesagt hast, eher auf die aktive Bespitzelung legt. Du kannst ja, wenn ich recht informiert bin, auch später nicht nur durch Schlüssellöcher gucken und die Wohnungen der Mitbewohner durchsuchen und in ihren Sachen wühlen, sondern auch handfeste Kameraüberwachungen installieren.
Ganz genau. Also das ist nicht mal später. Das ist eigentlich eine deiner ersten Amtshandlungen. Also die Überwachungskameras sind halt für dich nützlich, weil dann kannst du dadurch auch Gespräche belauschen. Das ist das, was in dieser Symbolsprache geschieht. Also du siehst dann da zwei Figuren und dann kommen da so Sprechblasen und dann haben die zum Beispiel Herzchen, wenn sie sich lieb haben. Oder sie reden zum Beispiel auch mal über, keine Ahnung, irgendein Objekt oder sowas. Und dann, wenn da etwas Illegales oder was Interessantes zur Sprache kommt, dann ist das eingefärbt. Und wenn du das mitbekommst, wenn du das siehst, dann kannst du schnell draufklicken und dann wird das deinem Informationsstand über diese Figur hinzugefügt. Und wenn du dann eben irgendwann deine Dossiers oder deine Reports zusammenstellst über die Leute in dem Apartment, dann stehen dir diese Sachen zur Verfügung. Und wie gesagt, also du kannst es halt immer entweder regimetreu verwenden oder du kannst es benutzen, um Leute zu erpressen, wenn es um was Illegales geht.
Wenn du jetzt diese Optionen hast, also du kannst die Leute sowohl erpressen, als auch es pflichtschuldig an deine Oberen im Regime weitergeben, gibt es dann sowas wie, bei Papers, Please war es ja so, dass du immer so ein bisschen balancieren musstest, was das Regime von dir will. Auch da haben sie ja bei Papers, Please im Laufe des Spielverlaufs immer neue Richtlinien herausgegeben, die du dann überprüfen musstest bei den Pässen, die du dort kontrollierst. Aber dann musstest du das ja immer balancieren mit dem Wohl deiner Familie, die ja noch existierte und wo du immer gucken musstest, dass du am Ende des Tages genug Geld für den Strom übrig hast und für Essen übrig hast, damit deine Familie zu Hause nicht verhungert. Hat Beholder sowas Ähnliches? Also so eine Balance, die du da finden musst? Oder kannst du halt einfach schlicht und ergreifend sagen, ist es so eine arbiträre Entscheidung? Naja, hole ich mir da Geld oder hole ich mir dort irgendwie die Pluspunkte beim Regime?
Es ist halt exakt das Gleiche. Also du hast auch deine Familie, die mit dir da einzieht. Deine Frau möchte regelmäßig Geld für den Unterhalt der Wohnung von dir haben. Und du hast aber noch sozusagen zwei Kinder. Das sind die großen Geldgräber am Anfang. Einmal hast du einen Sohn, der geht auf die Universität und es wird sehr schnell deutlich aus den Gesprächen mit dem Sohn, dass er das zwar nicht so toll findet, aber dass, wenn er von der Uni fliegt, die einen gehörigen Beitragssatz jeden Monat von dir fordert, dann muss er irgendwo in den Minen arbeiten. Und dein Sohn ist halt, sage ich mal, jetzt nicht so der kräftige, anpackende Typ und dem graut es davor, dass er jemals in die Minen muss. Und falls ihm das jemals geschieht, dann hat man so schon den Eindruck, dass er daran zugrunde gehen wird. Und dann hast du eine Tochter und deine Tochter, die wird dann im Laufe des Spiels relativ zuverlässig schwer krank. Und in dem Staat ist es natürlich sehr schwierig, an die nötigen Medikamente zu kommen. Da bist du dann auf die Hilfe deiner Mitbewohner angewiesen. Das heißt, du musst dort nicht nur Geld zur Verfügung haben, um die Medikamente zu bezahlen, sondern du musst dich vor allem auch mit den anderen Menschen im Apartment gut verstehen. Das heißt, wenn du zu oft erwischt wirst, wie du die bespitzelst, dann hassen die dich und dann helfen sie dir hinterher nicht, wenn es deinem Kind schlecht geht.
Also du musst, so klingt es jetzt ein bisschen, du musst immer balancieren, dass du quasi dem Regime, was passiert denn, wenn du dem Regime nichts Gutes tust? Also jetzt haben wir ja gehört, was passiert, wenn du zu schlimm zu den Leuten bist, dann verbaust du dir da sozusagen Handlungsoptionen für später. Aber was passiert, wenn ich die ganze Zeit nett zu den Leuten bin? Kommt dann irgendwann das Regime vorbei und schlägt mich zusammen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das Regime gibt dir regelmäßige Aufgaben, die haben alle ein Zeitlimit, also das Spiel läuft quasi in Echtzeit, du kannst die Zeit auch beschleunigen oder du kannst es auch pausieren, wenn du das möchtest, aber grundsätzlich läuft es in Echtzeit ab und du läufst halt dann halt durch die Gegend, auch physisch, also du steuerst diese Figur durch diese Seitenansicht des Hauses, um all das zu machen, was ich jetzt schon erzählt habe, hast ein Büro im Keller, wo du hinlaufen musst, um deine Reporte, deine Dossiers abzuschicken, und wenn du die Aufgaben, die das Regime dir nicht, das Regime dir stellt, nicht erfüllst, dann verlieren sie irgendwann die Geduld mit dir, genauso wie mit demjenigen, der vor dir diesen Posten hatte, und dann kommt das Räumungskommando.
Nur ist es ja ein Spiel, was zumindest auf dem Papier oder so wie du es gerade erklärt hast, klingt wie ein Spiel, das sich einer sehr, sehr sensiblen und sehr, sehr brisanten Thematik an oder widmet, genauso wie das Orwell getan hat. Schafft es denn im Vergleich zu Orwell, wo ich ja argumentiert habe, und da gibt es gerade auch noch eine große Diskussion im Forum dazu, da kann man auch anderer Ansicht sein, wie man sieht, finde ich aber eine sehr spannende Diskussion, aber gibt es denn bei Beholder tatsächlich, hattest du das Gefühl beim Spielen, dass du wirklich in die Intimsphäre von anderen unschuldigen Menschen eingreifst und hast dich schlecht dabei gefühlt?
Ja, also im Kern ist es erstmal ein relativ nüchternes Ressourcenmanagement-Spiel. Also das, was du vorhin gesagt hast, ne, diese Balance und so, das ist ja ein typisches Ressourcenmanagement. Das heißt, du musst einerseits das Apartment im Blick behalten, damit du die Abwesenheit von anderen Bewohnern nutzen kannst, um dann zum Beispiel ihre Bude zu durchwühlen oder zu verwanzen mit diesen Kameras. Du musst mitkriegen, wenn die über irgendwas reden, was für dich interessant ist. Du musst zugleich dann das Ganze ausbalancieren damit, dass du das so schaffst, dass die Leute dich trotzdem mögen. Du musst Chancen wahrnehmen, um Geld zu verdienen, um deine privaten Tragödien abwenden zu können. Und all das zusammen ist etwas, was darin ausartet, dass du halt sehr viel in diesem Spiel rauf und runter rennst, in diesem Apartment, schnell in irgendeine Bude rennst und dir dann halt anguckst, was da drin ist, für den Fall, dass du es später mal brauchst. Das ist erstmal relativ unspektakulär vom Spielinhalt. Dann hast du nie das Gefühl, dass du wirklich ernsthaft in die Privatsphäre dieser Menschen eindringst, weil das, was du da finden kannst, ist zu harmlos. Das hast du ja, glaube ich, bei Orwell auch schon mal gesagt. Das würde ich hier sogar noch deutlicher hervorheben, weil du findest halt raus, jemand ist Schachspieler oder jemand liest halt gerade irgendwelche Literatur, die verboten ist. Aber du findest kein Tagebuch, wo du das Gefühl hast, dass du jetzt in die Intimsphäre von jemandem eindringst. Du findest jetzt, keine Ahnung, kein Sexspielzeug, du findest keine Fotos, du findest nichts, das auch nur im geringsten etwas ist, wo du als Spieler mit etwas konfrontiert wirst, wo du denkst, so meine Güte, natürlich dringe ich in die Wohnung eines anderen Menschen ein, ohne sein Wissen. Und natürlich ist das schon ein wirklich, wirklich großer Bruch mit der Privatsphäre von diesen anderen Anwohnern. Das wird aber in einem Spiel, in einer Seitenansicht, wo alle Figuren so kleine Schattenrissfiguren wie aus Limbo sind, ganz, ganz wenig greifbar und spürbar. Es ist ein Spiel, bei dem du selber immer ein bisschen aktiv einen Schritt zurücktreten musst und reflektieren musst, was das ist, was diese Spielhandlung jetzt gerade tatsächlich symbolisiert. Und dann wird es deutlicher. Aber das Spiel ist so abstrahiert, dass es sehr, sehr schwer wird, das auf einem emotionalen Level mit nachzuvollziehen. Es liegt auch daran, dass zum Beispiel die Konsequenzen deines Handelns sind durchaus in Anführungsstrichen drastisch, weil eine der ersten großen Missionen, die du bekommst, ist, dass die Regierung sich gerne diesen Apartmentkomplex einverleiben möchte. Die möchten, dass der denen gehört, aber der eigentliche Eigentümer wohnt dort noch immer im Apartment 1 unten. Und jetzt musst du den irgendwie vertreiben und du sollst natürlich jetzt irgendwelche Beweise sammeln, damit die Polizei ihn abholen kann. Und mit dem kannst du dich aber auch verbrüdern und kannst ihm helfen, aus der Stadt zu fliehen, damit er eben nicht einfach nur deportiert wird, aber dann wird das Apartment trotzdem frei und du gewinnst sozusagen auf allen Ebenen. Also deine Regierung ist einigermaßen zufrieden, weil du das Apartment geräumt hast und ihnen dieser Komplex jetzt gehört und der Typ entkommt aber trotzdem und wird nicht in irgendeinem dunklen Loch verschwinden. Das wird dann hinterher aber schwieriger, ne? Weil dann wird das Kind krank und dann war es bei mir zum Beispiel so, dass ich irgendwann gezwungen war, den einfach nur aus finanziellen Erwägungen ans Messer zu liefern, weil mir die Zeit ausgegangen ist. Also es ist eine relativ lange Kette an Aufgaben, die man erfüllen muss, um dem die Flucht zu ermöglichen. Das ist dann, in dem Moment ist es tatsächlich interessant, weil du dann so denkst, so, ah verdammt, also da sind die Umstände zwingen mich jetzt dazu, etwas zutiefst Amoralisches zu tun und ich habe versucht, ein guter Mensch zu sein, aber es war mir einfach nicht möglich. Also diese Umstände, dass dir in einem solchen System manchmal amoralisches Handeln aufgezwungen wird, um ein persönliches Unglück zu vermeiden, ja, dass du sozusagen das Unglück anderer Menschen eintauscht gegen dein eigenes. Das hat es teilweise echt ganz gut gemacht, aber ansonsten, es bleibt einfach sehr weit entfernt, finde ich, vom Spieler.
Mich würde an der Stelle eine Sache interessieren, weil das habe ich mir tatsächlich dann auch im Nachgang bei der Diskussion von Orwell jetzt zum Beispiel gedacht, weil es mir auch häufig so geht, wie du es jetzt geschildert hast, dass es mir dann etwas schwerer fällt, in so einem Kontext dann sowas wie Schuld zu empfinden. Du hast vorher gesagt, ja natürlich, ich wühle durch die Privatsachen von Menschen. Das ist schon ein, du hast es vorher ein krasser Bruch der Intimsphäre genannt. Was mich so kurz interessieren würde, liegt es vielleicht daran, dass der Bruch der Intimsphäre, also sowas wie ich wühle bei anderen Leuten durch die Sachen, wie in wie vielen Hunderten von Spielen haben wir das schon gemacht, ohne dass es da auch nur in irgendeiner Form einen moralischen Kontext hatte? Also wie vielen Rollenspielen habe ich schon durch die Sachen von anderen Leuten gewühlt und alles eingesteckt, was nicht an die Wand genagelt war? Da gab es halt nicht diesen moralischen Kontext. Könnte es vielleicht sein, dass wir in der Hinsicht einfach als Spieler zu sehr vorbelastet sind, dass dieses wir wühlen uns durch andere Leute, wir belauschen ihre Gespräche, wir lesen ihre Tagebücher, in vielen anderen Spielen zu so ein elementarer Spielbestandteil in der Zwischenzeit schon sind, dass es schwer ist, die quasi dann als Einbruch in die Intimsphäre zu empfinden, bloß weil dir das Spiel sagt, jetzt geht es halt um dieses Motiv. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich kann mir schon vorstellen, dass das damit reinspielt, weil natürlich das Durchsuchen von irgendwelchen Objekten gehört in ganz vielen Spielen einfach zum Best Practice sozusagen. Mhm. Ich würde aber glauben, viel, viel, viel erheblicher ist, das sind keine Menschen. Also das sind abstrakte kleine Comicfiguren. Selbst wenn ich dann jemanden denunziert habe, dann kommt die Comicpolizei und prügelt den halt zusammen wie in einem Tom and Jerry Cartoon.
Wobei, das kann ja ein relativ starkes Mittel in so einer Darstellung sein. Also die Figuren sind ja alle so schwarze Blobs mit so strahlend weißen Augen und vielleicht noch hat einer so eine strahlend weiße Krawatte oder so um. Und das ist ja offensichtlich, so würde ich es zumindest interpretieren, der Versuch, die so ein bisschen, also die fehlende Individualität in diesem oppressiven Regime darzustellen. Aber es kann ja schon sehr effektiv sein, wenn man sich solcher abstrakten Methoden bedient. Ich habe, glaube ich, in der Diskussion von Inside mal Maus, den Comic von Art Spiegelman, der sich ja mit dem Holocaust als Tierfabel widmet. Und dieses Motiv dieser Tierfabel-Comicfiguren funktioniert da ausgezeichnet. Was funktioniert denn da deiner Ansicht nach dann bei Beholder nicht?
Ich würde erstens, also ja, es ist effektiv, um dieses Leben im Schatten so ein bisschen, dass die Leute fristen müssen, weil sie versuchen, dem Auge dieses Regimes zu entgehen, das zu symbolisieren. Das sind halt alles so gleichgemachte kleine Männchen, die vor dem Staate eben, ja, wie du schon sagst, also einfach alle gleich sind. So eine uniforme Masse. Aber das wirkt aber nicht, wenn es darum geht, dass ich irgendeine Empathie für die empfinde. Wenn diese Geschichten kommen, wenn du dich mit denen unterhältst und dann eben keine Ahnung, du erfährst halt, dass der Doktor, der jetzt da eingezogen ist, der ist sein Leben lang alleine und der sucht halt dringend eine Freundin. Und dann ist oben irgendwo im zweiten Stock jemand, dessen Cousine kommt bald zu Besuch, und dann verkuppelst du sie so ein bisschen und die Geschichte geht dann noch ein bisschen weiter. Ich will nicht so viel spoilern. Dann denkst du schon zwischendrin so, ach, wie nett. Ja, und dann sitzt du da so da und dann hast du deine ganzen Überwachungskameras in dem Apartment von dem Doktor und schaust dem dann halt so zu, wie da so Herzchen erscheinen, und denkst dir so, ach, wie nett, es hat geklappt, ja. Aber das ist halt, einerseits ist es natürlich eine ziemlich groteske Situation, aber du musst halt immer diesen Schritt zurück machen und im ersten Moment sitzt du nur da und denkst dir so, ach, wie schön, ich habe denen was Gutes getan. Und dann musst du innehalten und sagen so, guck mal, du kriegst das nur mit, weil du seine ganze Bude verwandt hast, ja. Du bist eigentlich ein Schwein, aber du hast halt gerade mal was Nettes getan und freust dich darüber. Aber das kommt nicht rüber. Es kommt nicht emotional an, dass du ein Schwein bist, sondern tatsächlich ist es eher so ein Ding, dass du da sitzt und denkst dir am Anfang so, naja, okay, jetzt sage ich dem Regime halt, dass der Typ, keine Ahnung, Schach spielt. Ja, weißt du, das ist, wie schlimm kann es sein sozusagen? Ich kriege ein paar Bonuspunkte dafür, dass die Schach spielen ist nicht verboten, tut keinem weh. Auch da wieder, wenn du dann wieder diesen Schritt zurückgehst und dir denkst so, ja, das ist so diese Rechtfertigung, ja, die du gerade gefahren hast, zu sagen, es ist ja nicht schlimm, es war ja nicht verboten, also, aber ich habe trotzdem dem Regime Dinge verraten und weiß, ich habe gesehen, wozu es imstande ist, und es ist nicht gut, dass die Dinge über Leute wissen. Ich sollte da nichts weiter sagen eigentlich. Aber das sind halt eben alles solche Sachen, die auf dieser Meta-Erzählebene geschehen. Und da musst du dann halt ständig irgendwo so ein bisschen da sitzen und sagen so, okay, was passiert denn jetzt hier gerade? Und es kommt nicht so stark aus diesem Spiel heraus. Also es ist nicht in irgendeiner Form großartig ergreifend. Sogar dann hinterher, wenn dann in der eigenen Familie, ja, wenn dann mein Sohn von der Uni fliegt, weil ich die Kohle nicht beibringen konnte, dann sitze ich nicht da und denke mir so, ah, shit, ey, das arme Kind. Also weil das ergreift mich halt einfach überhaupt nicht.
Das ist dann aber schon so ein bisschen, also ich fühlte mich ja die ganze Zeit jetzt erinnert, als du so ein bisschen drüber geredet hast, als ich mir die Screenshots angeguckt habe, das wirkt so ein bisschen wie das Leben der anderen, The Video Game. Es erreicht aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, nie dieses, ich sag jetzt einfach mal in Ermangelung eines anderen Begriffes, das Niveau dieses Films jetzt.
Nein. 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 Nein, wirklich nicht. Also das Beholder ist das klassische Spiel, das viel, viel interessanter ist, wenn man darüber spricht, als wenn man es spielt. Weil das, was du tatsächlich ja machst, ist halt, wie gesagt, also in dem Apartment rumrennen, die Timings abpassen, wo du ein Zeitfenster hast, Wohnungen zu durchsuchen, Kameras zu installieren, du klickst Sachen zusammen, du schickst einen Report hier oder dahin. Und die kleinen Geschichten, die sich dann ergeben, wenn du mit den Bewohnern sprichst und die dir irgendwelche Aufgaben zuteilen oder sowas, dann wird's teilweise interessant. Dann ist es aber teilweise auch sehr unberechenbar. Es gibt zum Beispiel mal eins, da gibt dir jemand ein Paket auf der Straße und sagt, du sollst es irgendwo hinbringen. Und du sollst aber nicht reingucken. Und jetzt kannst du dich entscheiden und sagen so, vielleicht gucke ich aber doch rein. Und dann, wenn du dann das dann trotzdem ablieferst, dann merkt das der Typ natürlich, dass das geöffnet wurde. Und wenn du dann die falschen Antworten gibst, dann sticht er dich halt nieder. Und das ist sehr unvorhersehbar. Also insbesondere, weil bis zu dem Zeitpunkt in meinem Durchlauf zum Beispiel dann die Option, urplötzlich zu sterben, überhaupt nicht auch nur im Entferntesten angedeutet wurde. Und dann fängst halt neu an und denkst dir so ein bisschen so, unvorhersehbar einfach mal so abzukratzen, auch wenn das vielleicht in die Fiktion des Spiels passt, unangenehm. Und aber die eigentlichen Spielhandlungen ist halt hin und her rennen im Haus und Dinge anklicken, und das ist halt einfach nicht spannend.
Wie hoch, wenn es solche Roguelike-Elemente gibt, um das jetzt mal so zu sagen, und du kannst sterben und dann musst du wieder von vorne anfangen, wie hoch ist denn der Wiederspielwert? Also wenn ich das jetzt einmal durchgespielt habe, rühre ich das nochmal an? Ändern sich da die Geschichten der Hausbewohner, oder ist es letztlich sehr identisch und hängt lediglich davon ab, wie ich mich bei einigen Sachen einfach entscheide?
So, die Geschichten per se bleiben gleich, aber du kannst das Haus ein bisschen in argen Grenzen anders besetzen, weil du hast anfangs noch unbewohnte Apartments, die musst du reparieren. Also bist auch so ein bisschen mit der Instandhaltung des Hauses betraut, musst es auch aus eigener Tasche dann finanzieren, was ab und zu auch ein bisschen schwierig sein kann. Und dann kannst du manchmal zwischen mehreren möglichen Mietern wählen und bestimmen, wer da jetzt einzieht. Und wenn du dann jetzt im zweiten Durchgang natürlich jemand anderen einziehen lässt, dann hat der auch eine andere Geschichte im Gepäck. Aber die Varianz ist nicht allzu groß, weil du hast halt eine relativ große Anzahl an Wohnungen. Das heißt, wenn du die erstmal alle durchrenoviert hast, kannst du meistens noch nicht mal alle Wohnungen direkt besetzen. Dann hast du weniger mögliche Mieter als Wohnungen. Und dann kannst du relativ schnell alles abgreifen, was so an Story da ist.
Okay, das klingt jetzt allerdings nicht, wenn wir mal zum wertschätzenden Teil dieser Diskussion übergehen, das klingt jetzt alles nicht wirklich cool. Also du hast vorher gesagt, das ist ein Spiel, das erheblich besser auf dem Papier sich anhört, als es sich de facto spielt. Ich fände das jetzt, so fand ich das ja auch bei Orwell, dass mich die Thematik sehr, sehr interessiert hat, dass ich überhaupt generell sehr cool finde, dass Spiele mit dieser Thematik existieren. Die versuchen dich als dieses Rädchen im System, dir dieses Gefühl zu geben. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, kam kein Spiel auf dem Niveau von, wie ich jetzt zum Beispiel Orwell skizziert habe, raus. Also es ist jetzt kein direkter Kauftipp.
Nee, es ist ein bisschen wie wenn du ein Sachbuch über die DDR liest oder eben das Leben der anderen schaust. Das eine wird dir vielleicht komplexere Ideen und Gedanken und Zusammenhänge vermitteln können, aber es nimmt dich emotional eben überhaupt nicht mit und es könnte auch mühsam sein zu lesen, je nachdem, wie es geschrieben ist. Und der Film holt dich emotional eben sehr gut ab und gibt dir vielleicht tatsächlich auch nochmal einen emotionalen Einblick in bestimmte Zusammenhänge. Und das Spiel ist eben eher das Sachbuch. Also du musst halt ständig dir vergegenwärtigen, was jetzt tatsächlich so ein bisschen die Meta-Handlung ist und dann ist es durchaus interessant. Aber es ist spielerisch keine Wonne, ehrlich gesagt. Also deswegen, es ist ein echt interessantes Spiel. Ich finde es auch schön, das gespielt zu haben. Aber es ist, wie gesagt, es ist schöner, über das Spiel zu reden und zu erzählen, was darin geschehen ist, als sich das selbst anzueignen, weil der Prozess ist zu mühsam.
Jetzt reden wir von einem 10-Euro-Spiel. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Und jetzt reden wir darüber, dass du sagst, naja, 10 Euro nicht. Ist es aber was ich für 5 im Sale mitnehmen kann, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss?
Ja, also ehrlich gesagt, also ein schlechtes Gewissen muss man jetzt auch bei 10 nicht haben. Die Frage ist so ein bisschen, gibt es da draußen einen Menschen, der eine Spielerfahrung sucht, die per se keinen Spaß macht, aus der er dann aber diese Geschichten ziehen kann und aus der er relativ triviale Einsichten ziehen kann, wie es ist, wenn man ein kleines Rädchen im Getriebe eines solchen Regimes ist. Ich würde sagen, Beholder erreicht nicht irgendwo ein Niveau der Einsicht und der Reflexion, sodass ich sagen würde, es lohnt sich dafür diese etwas abstraktere Spielerfahrung. Und ich finde es einfach spielerisch nicht charmant genug, um es ernsthaft zu empfehlen. Also das heißt so, nur aus akademischem Interesse, wer das aufbringt, wer sagt, so eine Art Spiel will ich mir mal anschauen, weil ich, keine Ahnung, an einer Uni einen Vortrag darüber halten möchte. Dafür ist es bestimmt spitze. Aber ansonsten
Jetzt muss ich aber hier kurz einhaken. Also zumindest auf Steam. Also wir reden ja die Woche hauptsächlich über Spiele, wo man jetzt sagen kann, da gibt es noch nicht so viel, es gibt nicht so viele Reviews da draußen. Deswegen gucke ich mir jetzt einfach mal Steam an. Dort hat es 92% positive Bewertung und ein Haufen Leute schreiben, oder die meisten bei 92% positiven Bewertungen, wie großartig sie dieses Spiel finden. Woher kommt das dann? Wenn du halt einfach sagst, es macht keinen Spaß und man muss das auf dieser intellektuellen Elfenbeinturm-Ebene sehen ja offensichtlich andere anders.
Vielleicht haben die Menschen, die das gekauft haben, aber auch genau das sich so ein bisschen davon versprochen. Das kann ja auch sein. Ich bin ja auch vielleicht einfach nur ein emotionaler Klotz. Ja, vielleicht hat ja auch.
Das wollte ich rausarbeiten, damit du das endlich mal sagst. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass du das endlich mal im Sonntagspodcast sagst, damit es nicht nur 2.500, sondern 20.000 Leute hören. So.
Ja, ich meine, ein Stein am Wegesrand hat wahrscheinlich einfach ein breiteres emotionales Spektrum als ich. Das ist also, ja, ich kann eigentlich nur sagen, ich verstehe, warum das Spiel viele Sympathien hervorbringt. Es ist ein Spiel, wo ich jetzt ungern sagen möchte, es ist ein schlechtes Spiel, weil ich das, was es eben auf dieser Metaebene macht, ja durchaus cool und interessant finde. Aber wenn es darum geht, das Spiel tatsächlich jetzt irgendwem zu empfehlen und es ans Herz zu legen, dann bleibt mir nur zu sagen, es braucht halt durchaus eher diese Reflexion und diesen Willen, sich auch reflektiert mit dem, was da tatsächlich gerade als Spielhandlung vor sich geht, auseinanderzusetzen beim Spieler. Dann kann ich mir das vorstellen. Aber wie gesagt, also für mich war das einfach nicht tiefgründig genug. Also die Erkenntnisse, die ich so rausgezogen habe, wie das, was ich vorhin gesagt habe, wo man so da sitzt und sich denkt so, ah, guck mal, das sind so die Rechtfertigungsmechanismen. Aber selbst da kann man dann wieder sagen, ja, aber es ist halt nur ein Spiel und deswegen habe ich das jetzt in dem Kontext so gerechtfertigt. Und nachdem ich das gelernt habe, würde ich das vielleicht auch wieder anders entscheiden. Also ich komme nicht auf den Punkt, wo ich sage, jawohl, klare Empfehlung. Ich kann sagen, wer sich das, was ich jetzt gesagt habe, über das Spiel angehört hat und sich gedacht hat, das finde ich interessant und ich möchte mir das anschauen, der tut sich auch nicht weh, wenn er das zum Vollpreis kauft. Wenn wir jetzt hier aber zur Wertschätzung kommen, dann würde ich tatsächlich sagen, ich gebe ihm aus den genannten Gründen eine Sympathie-Empfehlung unterhalb der Peschkeschen Fuck-It-Grenze. Also sobald es unter 5 Euro ist, kann man sich das holen.
Jetzt eine grüne Wiese, die grüne Wiese, wir dürfen die grüne Wiese nicht vergessen. Und jetzt kriegen wir einmal eine grüne Wiese-Wertung hin, ohne ein Wenn und Hätte, also ohne Hätte, Fahrradkette, einfach nur eine Zahl. Krieg ich irgendwann aus dir raus, dass du nur eine Zahl sagst und dann zur Abmoderation gehst?
Ich weiß nicht, hast du das hier gemacht?
Ich krieg's nicht. Ja, da geht's schon schief.
Ich habe ja vorher schon ganz viel Wenn und Aber gesagt. Also eingedenk des Vorhergesagten. Vergebe ich eine durchaus wohlmeinende 65.
Also schlechter als das. Ich glaube, ich habe Orwell, was hatte ich bei Orwell gesagt? Eine 80, oder? Eine glatt. Hatte ich eine 80 gesagt?
Ja. Das ist ein paar Tage her. Aber du bist ja auch so ein Jubelperser, der allen die Wertung hinterher schmeißt.
Ich bin ja bekannt. Land auf und Land ab bin ich ja bekannt als der Jubelgeber.
Ja. Also wenn Microsoft für seine Pressekonferenz ja Leute suchte, die bei jedem zweiten Wort klatschen, habe ich gehört, schicken sie dir immer die erste E-Mail.
Genau, ich stehe quasi im Telefonbuch unter Jubelperse. Jubelperse findet man mich.
Ja, genau. Künstlername auf deinem Personalausweis. Genau,
auf meinem Grabstein wird irgendwann stehen, er hat sich zu Tode gejubelt.
Ja. Jetzt muss jeden Moment soweit sein. Genau. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, auch Sie jubeln gerade zu Hause. Und hoffentlich ist das nicht darin begründet, dass die Wertschätzung zu Ende ist, sondern Sie jubeln, weil Sie sich gut informiert und unterhalten gefühlt haben. Das war's mit der Wertschätzung von Beholder. Und wir sehen uns dann in Kürze zum Abschluss der Woche der Wertschätzung noch mit einer letzten Wertschätzung wieder. Bis dahin.